Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz. Rund 97% der Haushalte in Deutschland haben inzwischen mindestens ein Handy oder Smartphone, sagt das Statistische Bundesamt. Und offenbar haben viele sogar deutlich mehr als das. Tatsächlich gibt es in Deutschland inzwischen sogar viel mehr Mobilfunkanschlüsse als Menschen. Rund 140 Millionen zählt die Bundesnetzagentur, Tendenz steigend. Nicht zuletzt, weil inzwischen auch in immer mehr Geräten, Autos oder LKWs beispielsweise kleine Mobilfunksender eingebaut werden. Insgesamt wurden über diese Anschlüsse 3,8 Milliarden Stunden telefoniert und knapp 2700 Milliarden Gigabyte Daten übertragen. Ach ja, und die Mobilfunkanbieter haben damit dann einen Umsatz von rund 27 Milliarden Euro erzielt, also in jeder Hinsicht ein Milliardengeschäft. Im Marktplatz soll es heute darum gehen, wie Sie bei diesem Milliardengeschäft möglichst günstig wegkommen und beim mobilen Telefonieren und Internetsurfen nicht unnötig draufzahlen müssen. Wir schauen, was bei der Smartphone-Nutzung im Urlaub zu beachten ist, und wir schauen, wie es mit den neuen 5G-Mobilfunkstandards weitergeht und ob sie heute schon dafür einen passenden Mobilfunkvertrag abschließen sollten. Unser Thema heute im Marktplatz: Datenvolumen, Flatrates, Kostenfallen, mobil günstig telefonieren und surfen. Und als Experten sind mir zugeschaltet zum einen Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen, die noch nicht in der Leitung ist, wie es scheint. Dafür haben wir aber Urs. Ah, jetzt ist sie in der Leitung. Frau Henschler.
Hallo.
Hallo, ja. Sie können mich jetzt endlich hören.
Jetzt kann ich Sie hören. Das hat jetzt geklappt tatsächlich.
Das ist sehr schön. Dann haben wir Urs Mansmann vom CT-Magazin. Ein herzliches Willkommen nach Hannover. Schön, dass auch Sie dabei sind.
Hallo.
Und last but not least haben wir gleich hoffentlich auch Henning Gajek vom Online-Magazin Telltarif.
Guten Morgen, ich bin hier.
Ah, das ist auch schön. Auch er ist in der Leitung. Und natürlich interessieren wir uns auch wie immer für Ihre Fragen und Anregungen rund um das Thema. Wie zufrieden sind Sie beispielsweise mit Ihrem Mobilfunkanbieter, mit Ihrem Vertrag? Wie gut fanden Sie die Beratung im Handyladen? Wo gibt es vielleicht auch Fallstricke oder teure Kostenfallen, mit denen Sie beim Vertragsabschluss so überhaupt nicht gerechnet haben? Oder setzen Sie vielleicht gar nicht mehr auf einen klassischen Mobilfunkvertrag mit 2 Jahren Laufzeit, sondern sind längst zu einem günstigen Prepaid-Anbieter gewechselt? Aber vielleicht sind Sie jetzt auch gerade auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag und kämpfen sich durch das Wirrwarr der unterschiedlichen Tarife und Fachbegriffe, die Ihnen da begegnen. Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Unser Thema heute im Marktplatz: Datenvolumen, Flatrates, Kostenfallen, mobil günstig telefonieren und surfen. Treue Hörer wissen es natürlich, der Marktplatz ist eine Verbrauchersendung und hier wird jeden Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr gerne und viel gemeckert und kritisiert. Über unlautere Methoden von Anbietern, über versteckte Preiserhöhungen oder sinnfreie Versicherungen, die eigentlich kein Mensch braucht. Heute möchte ich mal etwas anders anfangen, so richtig positiv. Manche Menschen behaupten ja, früher war alles besser und vor allem viel billiger. Das mag zwar manchmal stimmen, aber gerade beim Mobilfunk scheint es tatsächlich eher in die andere Richtung zu gehen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen beim Aufräumen eine meiner alten Handyrechnungen in der Hand gehabt und ich habe dabei schon ein bisschen gestaunt, wie viel Geld ich damals monatlich so für das Telefonieren mit dem Handy ausgegeben habe. Ich habe jetzt hier mal ganz exemplarisch eine Rechnung mitgebracht. Das ist die vom 13. Juni 2005. Das ist also ziemlich genau 15 Jahre her und mein Rechnungsbetrag damals, der war sagenhafte 122,74 €. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Und dabei sind da schon 5 Euro Gutschrift drin, weil ich damals bei der Vertragsverlängerung auf ein Handy verzichtet habe und mein altes weiter benutzt habe. 122,74 € für einen Monat telefonieren, ohne Flatrate und ohne tolle Internetpakete. Heute zahle ich im Monat gerade mal 14 € und kann so viel telefonieren, wie ich will. Deutlich mehr Leistung für viel weniger Geld, könnte man meinen. Katja Henschler, ich habe Sie vorhin schon vorgestellt. Sie sind bei der Verbraucherzentrale Sachsen Referentin für Digitales. Können Sie sich noch erinnern, wie hoch Ihre Handyrechnungen früher so waren?
Oh ja, was ist früher? Also ich kann mich erinnern, dass sie tatsächlich auch um einiges höher war und man vor allem auch genau darauf geschaut hat, wie lange telefoniert man, und hatte eher das Gefühl, man muss auflegen oder man ist sparsam mit den damals noch SMS auch, die man versandt hat, und später dann der Internetnutzung. Also es spielt auch eine viel größere Rolle, wie viel man es nutzt, und jetzt sind wir im Kopf ja komplett im Flatrate-Alter angekommen. Es ist völlig egal, ob man den ganzen Tag am Handy oder nicht ist. Es kostet immer nur, wie jetzt in Ihrem Falle, 14 Euro. Das finde ich schon einen ganz beachtlichen Unterschied.
Ja, aus Verbrauchersicht klingt das ja alles doch ziemlich super. Oder hat dieser Preiskampf für Verbraucher doch irgendwo auch Schattenseiten?
Wir sehen gigantische Schattenseiten, das möchte ich hier wirklich betonen, denn also wir haben beobachtet in den vergangenen Jahren, wie sich der Markt konzentriert hat. Ich möchte nur zurückerinnern an die Zusammenlegung von O2 und E-Plus vor einigen Jahren. Wir hatten uns damals auch stark dagegen gewendet, denn hier sind wieder, ist ein Anbieter verschwunden am Markt, und wir sehen jetzt ja im Grunde nur noch drei große Netzbetreiber, und das geht ganz deutlich und ganz erheblich zu Lasten der Verbraucher, die zwar die günstigeren Preise haben, aber an allen denkbaren Stellen von den Anbietern versucht werden, gecasht zu werden, also eingefangen zu werden und einen Vertrag zu unterschreiben, an dem man dann klebt und den nur ganz schwer wieder los wird. Und wir sehen auch einen ganz schlechten Kundenservice, weil die Anbieter es einfach überhaupt nicht nötig haben, sich um einen einzelnen Kunden zu bemühen. Das ist also ein ganz deutlicher Ausfluss dieser starken Marktkonzentration. Ja, man kann ja, das ist vor allem beim Festnetz, der Wechsel ist einfach sehr schwierig. Ja, und
da kommen wir gleich auch noch drauf, wie man wechseln kann und was da zu beachten ist. Aber wie wichtig sind denn tatsächlich das Thema Mobilfunk und Mobilfunkverträge bei Ihnen in der Beratung? Ist das was, wo tatsächlich auch sehr viele Beschwerden reinkommen, oder ist das hält sich eher in Grenzen?
Man könnte sagen, dass generell der Bereich Telekommunikation mit unser größter Beratungsschwerpunkt ist, und davon ganz grob die Hälfte spielt sich im Mobilfunk ab. Es geht da eigentlich schon seit Jahren um das eine Hauptthema, ungewollter, aufgedrängter Vertrag. Ja, mir wurde entweder ein Vertrag aufgedrängt, den ich gar nicht so wollte, irgendwann in der Fußgängerzone schnell unterschrieben habe, oder am Telefon ich überrumpelt wurde. Das ist also ein großer Schwerpunkt. Daneben geht es auch um Rechnungen, die nicht stimmig sind. Ich denke an Drittanbieterforderungen, aber auch immer noch falsche Abrechnungen oder Abrechnungen über die Vertragslaufzeit hinaus. Also wir haben da unendlich viel zu tun in dem Bereich.
Ja, schon viele Stichworte genannt, auf die wir nachher vielleicht im Einzelnen auch noch kommen wollen. Henning Gajek vom Online-Magazin Teltarif, wie sieht's denn bei Ihnen aus? Können Sie sich noch erinnern, wie viel Sie so früher fürs mobile Telefonieren ausgegeben haben?
Ja, das kann ich. Ich habe also alle meine Rechnungen aufgehoben, zunächst in Papierform, später dann elektronisch. Die ersten Rechnungen waren noch zu D-Mark-Zeiten so 200 D-Mark, also 100 Euro. Damals hat die Grundgebühr sowas um die 40 Euro gekostet, also nur, dass man einen Anschluss hat. Und die Minute hat gekostet so um die 70 Cent. Und der erste eigene Telekom-Vertrag, original, der kostete 39 oder 49 Mark, also 25 Euro, und die Minute ungefähr 1 Euro. Dafür war es dann halt zur Nebenzeit deutlich billiger. Also sind die Preise schon wirklich steil gesunken. Zu besten Zeiten hatte ich mal Rechnungen von 300, 400 Euro. Aber das ist in den letzten Jahren also kontinuierlich implodiert.
Sie schreiben ja als Fachjournalist schon seit Jahren über alle möglichen Mobilfunkthemen. Was ist denn Ihr Eindruck? Sind die Anbieter heute tatsächlich nicht nur billiger, sondern vielleicht doch auch besser? Oder ist tatsächlich auch sehr viel grau und schwarz, wie das Frau Henschler gerade beschrieben hat?
Es gab da wirklich Zeiten, und es gibt sie zum Teil noch, dass wirklich in der berühmten Fußgängerzone man angequatscht wird oder am Telefon überfallen wird oder im Laden entsprechend bedrängt wird, da irgendwas zu unterschreiben, weil man muss einfach verstehen, wie sowas funktioniert. Ein Händler lebt davon, dass er für einen Vertrag, den er abschließt, eine Provision bekommt. Und da gibt's natürlich Leute von übergeordneter Stelle, die sagen, du musst im Monat, sage ich jetzt mal, 100 Verträge bringen. Und dann wird natürlich der Mitarbeiter irgendwann überlegen, wie rette ich meinen Job, also verkaufe ich dem Kunden noch irgendwie eine Option für Klingeltöne und eine Option für Musik abhören und eine Option für Kochrezepte und eine Option für das. Denn wir sehen es ja selber, 400 Mark oder 400 Euro oder 200 Euro, was wir früher hatten, und heute haben wir Rechnungen von 10, 20, 30 Euro. Das sind ja ein Verlust an Umsätzen, und die Industrie muss ja irgendwie ihren Netzausbau finanzieren, der kostet richtig Geld. Und die Umrüstung jetzt auf 4G zum Beispiel oder 5G, was jetzt gerade im Machen ist, gibt es auch nicht für geschenkt.
Hm. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel von Ihnen gelesen, dass offenbar während der Corona-Pandemie viele Menschen irgendwie über ihren Handyvertrag nachdenken und festgestellt haben, eigentlich sollte ich mal wechseln. Können Sie das vielleicht erklären, wie kommt es zu sowas?
Ja, das Interessante ist, man würde ja denken, dass die sagen, also mein Vertrag ist mir jetzt viel zu teuer, ich nehme jetzt den billigsten, den ich kriegen kann. Nein, interessanterweise haben viele Leute gesagt, Moment mal, was kriege ich denn an Qualität und Leistung fürs Geld geboten? Wenn ich in Hinterkleckersdorf wohne und mein Anbieter dort nicht versorgt, dann nützt mir der billigste Vertrag nichts, wenn ich kein Netz habe. Und wenn ich dann sehe, dass ein bestimmter Anbieter da baut, dann überlege ich mir, ob ich nicht vielleicht doch zu diesem Anbieter wechseln sollte, auch wenn der scheinbar oder tatsächlich erstmal teurer ist.
Ja, da schauen wir auch gleich nochmal drauf, wo man da eventuell achten kann, wenn man sich einen neuen Vertrag sucht. Der dritte Experte in unserer Runde ist Urs Mansmann vom Technikmagazin CT. Herr Mansmann, wie sieht's bei Ihnen aus? Hatten Sie früher auch ähnlich hohe Handyrechnungen oder waren Sie damals vielleicht einer der Sparfüchse, die sich immer nur auf Ihrem Handy haben anrufen lassen?
Ja, ich war eher der Sparfuchs, aber ich bin dann auch auf hohe zweistellige D-Mark-Beträge gekommen, so in den 90er Jahren, als es Mobilfunk gab. Und die Kosten sind natürlich inzwischen massiv gefallen. Heute zahle ich nur noch einen kleinen Bruchteil und nutze Mobilfunk viel intensiver als noch vor 15, 20 Jahren.
Darf ich fragen, was für eine Größenordnung zahlen Sie so für Mobilfunk im Monat?
Jetzt aktuell?
Ja.
Aktuell sind es ziemlich genau 10 Euro im Monat.
Das ist überschaubar. Was würden Sie denn sagen, wenn man sich so einen typischen durchschnittlichen Smartphone-Nutzer anschaut? Was muss der denn heute maximal tatsächlich für einen Handyvertrag ausgeben? So um die 10 Euro? Oder haben Sie da schon wirklich was extrem Sparsames gefunden?
Na, sagen wir so, ich verlasse mich einfach darauf, dass ich, wann immer es möglich ist, auf den WLAN zurückgreife, sodass ich wenig Datenvolumen brauche. Das brauche ich wirklich nur, wenn ich unterwegs bin, wenn ich beispielsweise in der Straßenbahn sitze. Und die Telefonie ist ja quasi inzwischen inbegriffen. Das ist eine Ornet-Flat, die dabei ist. Das kostet nichts mehr. Und dadurch wird es günstig. Wenn ich mehr haben will, wenn ich größeres Datenvolumen brauche, wenn ich auch ins Ausland telefoniere, dann muss ich dafür auch bezahlen. Und dann wird es natürlich dann auch entsprechend teurer.
Wir haben jetzt schon mehrfach das Stichwort Handyvertrag gesagt. Damit sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema. Lohnt sich denn nach Ihrer Ansicht heute noch ein ganz klassischer Handyvertrag mit 2 Jahren Laufzeit, Herr Mansmann?
Ein langer Laufzeitvertrag hat relativ wenig Vorteile. Die lange Laufzeit ist nur zum Vorteil des Anbieters, die ist überhaupt nicht zu meinem Vorteil, die bindet mich nur, die hindert mich nur am Wechsel. Deswegen möchte mein Vertragspartner natürlich mich so lange wie möglich binden. Ich als Kunde sollte eher das Interesse haben, eine kurze Bindung zu haben oder gar keine Bindung zu haben, sodass ich schnell reagieren kann. Denn das erhöht dann auch den Druck auf die Anbieter, günstiger zu werden. Und es gibt auch Laufzeitverträge mit kurzen Kündigungsfristen. Also es ist nicht die Wahl zwischen lange laufenden Verträgen und Prepaid, sondern es gibt durchaus auch Laufzeitverträge, die können sinnvoll sein und sind mit einer kurzen Laufzeit, die sind dann etwas teurer, aber den Rabatt, den ich da kriege, da lege ich am Ende drauf, weil ich dann eben wieder lange in einem Vertrag gebunden bin, der nicht mehr günstig ist.
Mhm. Herr Gajek, stimmen Sie dem so zu? Sie sind ja von Teltarif, das ist ja quasi Ihre Kernkompetenz, die Tarifffrage. Würden Sie auch sagen, klassischer Handyvertrag hat eigentlich eher ausgedient?
Ich muss erstmal zur Verwirrung beitragen. Auch ein Prepaid ist ein Vertrag.
Natürlich, genau.
Dass bei Prepaid es üblich ist, dass man jederzeit aufhören kann, indem man einfach nichts mehr einzahlt. Wenn es Guthaben alle ist, ist Schluss. Laufzeitverträge haben üblicherweise 2 Jahre Laufzeit, das stimmt. Es gibt aber inzwischen auch Laufzeitverträge, die monatlich kündbar sind. Die sind natürlich nicht so stark und prominent beworben, aber es gibt sie. Und man muss halt immer wissen, was man möchte. Wenn man auf sein Handy angewiesen ist, weil man vielleicht im Außendienst unterwegs ist oder irgendwie ein Geschäft betreibt, wo Erreichbarkeit alles ist, dann muss man natürlich einen Anbieter nehmen, von dem man sicher gehen kann, dass er einen gut versorgt und auch im entscheidenden Moment nicht zusammenbricht. Und der kann dann etwas teurer sein. Dann muss man wissen, muss ich unterwegs Daten haben, auch wenn es kein WLAN in der Nähe gibt. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass WLANs oft wackelig sind und unzuverlässig und ich ganz bewusst das WLAN ausschalte und auf mein Datenvolumen zurückgreife. Dann muss man natürlich auch wissen, was ist inklusive. Es gibt dann Verträge, wo zum Beispiel Musik inklusive ist oder Videos inklusive sind. Bei Jugendlichen ist das vielleicht eher interessant.
Streaming beispielsweise über Spotify und sowas und YouTube.
Richtig, genau. Und da kann es schon sein, dass ein Vertrag, der, was weiß ich, 30, 40, 50 Euro im Monat kostet, für diesen Anwendungsfall geeignet ist. Oder aber ich wünsche mir ein besonders hochleistungsfähiges Telefon, was normalerweise sehr, sehr teuer ist. Und da kann es sein, dass gerade hochpreisige Telefone, die mit dem angebissenen Obst zum Beispiel, vom Netzbetreiber stärker unterstützt werden, weil der weiß, dass ich mit diesem angebissenen Obst halt viel mehr Umsatz mache als mit irgendeinem krabbeliges Handy für 9,95.
Ich glaube, Apple als Marktführer können wir da durchaus auch nennen. Okay. Sie haben eben gerade eine wichtige Sache angesprochen. Es gibt auch durchaus klassische Handyverträge, sage ich mal, mit kurzer Laufzeit, und es gibt Prepaid-Angebote. Vielleicht erklären Sie da noch mal ganz kurz den Unterschied, Herr Gaje.
Also, bei Prepaid ist es folgendermaßen: Ich zahle auf ein Konto Geld ein und von diesem Geld aus kann ich telefonieren, surfen, SMS verschicken, und wenn dieses Geld alle ist, geht nichts mehr. Vereinfacht gesagt. Beim Laufzeitvertrag unterschreibe ich eine Laufzeit von einem Monat oder 24 Monate, und jeden Monat knöpft mir der Netzbetreiber einen Grundbetrag ab und möglicherweise noch weitere Kosten, wenn ich irgendwelche Dinge getan habe, die nicht in dem Vertrag enthalten sind, beispielsweise Anrufe ins Ausland oder SMS-Nachrichten, so wer findet den Superstar oder sowas.
Mhm. Es gibt bei Laufzeitverträgen ja durchaus auch noch bestimmte Dinge, die es, ich sag mal, in Prepaid und kurzen Verträgen manchmal nicht gibt. Also so beispielsweise eine zusätzliche SIM-Karte, wenn man beispielsweise mehrere Geräte hat oder ähnliches. Was spricht denn da, ich sag mal, aus der praktischen Sicht unter Umständen dafür, doch einen Laufzeitvertrag zu nehmen?
Beispielsweise war es bisher der Fall, dass die neueste Technologie, zum Beispiel Telefonieren über LTE, wollte, nur in Laufzeitverträgen angeboten wurde. Das beginnt sich jetzt ganz langsam zu ändern. Beispielsweise, wie Sie richtig sagen, ist bei Laufzeitverträgen möglich, eine Multi-SIM oder Multicard zu bekommen. Das ist eine zweite Karte mit der gleichen Rufnummer, die man vielleicht in ein zweites Handy steckt oder die man vielleicht im Auto in das Modem steckt. Zum Beispiel, das ist möglich. Dann gibt es bei Laufzeitverträgen unter Umständen einen besseren Kundenservice. Unter Umständen, wohlgemerkt, kommt drauf an, wenn man sich gut auskennt, braucht man den Kundenservice meistens kaum. Aber wenn man halt nicht so fit ist, ist man schon ganz froh, dass der Kundenservice einem weiterhilft. Und bei Laufzeitverträgen ist unter Umständen Telefonieren im Ausland auch günstiger. Das muss man halt immer sehr genau sehen. Bei Anrufen von Deutschland ins europäische Ausland sind die Preise von der EU gedeckelt worden. Das ist also kein Risiko mehr.
Mhm. Herr Mansmann, wenn ich mir jetzt einen neuen Handyvertrag suchen sollen wollte, sagen wir es mal so, was sind denn die wichtigsten 2, 3 Punkte, über die ich mir eigentlich klar sein sollte hinsichtlich Telefonierverhalten, vielleicht auch, was brauche ich unbedingt?
Das Erste, was ich mir überlegen sollte, ist, welches Netz will ich nutzen? Denn da hängt nachher die Qualität dran, wie gut meine Datenverbindung ist, wie gut ich erreichbar bin telefonisch. Wenn ich das geklärt habe, dann sollte ich mir darüber klar werden, was ist mein Bedarf, was brauche ich? Brauche ich eine Telefonie-Flatrate? Brauche ich eine SMS-Flatrate? Wie viel Datenvolumen brauche ich? Wie viel muss ich im Monat umsetzen? Und da habe ich schon mal einen Rahmen, wo ich anfangen kann zu gucken, welche Angebote fallen da rein, und kann anfangen, die dann miteinander zu vergleichen.
Gerade beim Datenvolumen, da wird man dann ja gerne auch im Handyshop, ich sag mal, fast schon erschlagen, dass man doch lieber gleich noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen drauf nehmen sollte. Was würden Sie denn sagen? Kann man für einen typischen Handynutzer, der jetzt, sagen wir mal, meine Mutter, meine Tante oder so, kann ich denen irgendwas empfehlen, wie viel die da erstmal nehmen sollten oder tatsächlich lieber zu viel nehmen?
Also es ist individuell so unterschiedlich, dass es da gar keine Richtschnüre gibt. Es gibt Nutzer, die kommen mit 400 Megabyte im Monat locker zurecht, und es gibt andere, denen sind 40 Gigabyte nicht genug. Also da ist schon mal ein Faktor 100 dazwischen. Am besten nimmt man Erfahrungswerte. Wie viel habe ich bisher verbraucht? So viel werde ich dann auch wahrscheinlich zukünftig verbrauchen. Und dann ist es tatsächlich so, lieber einen Schlag drauf nehmen, lieber etwas reichlicher nehmen, denn nichts ist schlimmer, als wenn am Ende vom Datenvolumen noch Monat übrig ist und ich dann in die Drosselung reinfall. Denn dann muss ich Volumen nachkaufen, und dieser Nachkauf ist verhältnismäßig teuer. Besser ist es, etwas großzügiger zu kaufen und damit dann sicher über einen Monat zu kommen. Das wird unterm Strich billiger.
Okay. Frau Henschler, eine der Sachen, mit denen wir Verbraucher ja immer gelockt werden, wenn es irgendwie einen neuen Handyvertrag gibt oder so, sind diese super tollen, schönen, günstigen Smartphones, irgendwie ein iPhone für 1 Euro oder manchmal auch für 100 Euro und eigentlich kosten die sehr, sehr viel mehr. Ist das was, wo Sie zuschnappen würden oder wo Sie eher zur Vorsicht raten?
Ja, wir raten hier schon zur Vorsicht. Es sind ja überwiegend Log-Angebote, es sind häufig Log-Angebote, mit denen erstmal eben Nutzer suggeriert wird. Man bekommt hier das Hardware-Gerät, also das Telefon mehr oder weniger geschenkt und zahlt es in der Regel aber doch, bezahlt es ja ab über den Vertragszeitraum und oftmals auch darüber hinaus, also mehr als die Marktkosten, die man sonst im Einzelkauf gezahlt hätte. Deshalb ist das ein Angebot, dem wir nicht unbedingt zuraten oder wo wir Verbrauchern auch oft erklären, schau doch mal, ob es nicht für dich günstiger ist oder beim nächsten Mal dann günstiger wäre, das einzeln zu kaufen. Generell ist eben schon seit Jahren die Erfahrung, dass man Nutzer immer mit 0 Euro, 1 Euro Angeboten und Streichpreisen doch sehr, sehr leicht zum Vertragsschluss bewegen kann.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute rund ums Thema Datenvolumen, Flatrates, Kosten fallen, mobil günstig telefonieren und surfen. Zugeschaltet sind mir weiterhin meine Expertinnen und Experten Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen, dort Referentin für Digitales, Urs Mansmann vom Technikmagazin CT und Henning Gajek vom Online-Magazin Teltarif.de. Und mein Name ist Stefan Römermann. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf Ihre Fragen zum Thema. Ja, Frau Henschler, Sie hatten am Anfang der Sendung schon mal erzählt, dass immer noch Handyverträge beispielsweise auch auf der Straße verkauft werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind auf der Straße, aber auch im Handyladen denn eigentlich so typische Tricks, mit denen, ich sag mal, die Verkäufer versuchen, uns einen etwas teureren Vertrag unterzujubeln, als wir eigentlich brauchen?
Nun, es lockt an der Stelle, wie auch sonst immer, ein günstiger Preis. Also ich werde zum Beispiel gefragt, was ich zurzeit für einen Handyvertrag habe, wie viel ich zahle. Und dann heißt es, das ginge doch auch billiger oder man könne für den Preis mehr bekommen. Und ruckzuck habe ich einen Vertrag unterschrieben, der dann teilweise auch versteckte Klauseln enthält. Also es kommt wirklich oft vor im Laden, dass mir Dinge gesagt werden, die sich am Ende im Vertrag nicht so oder eben anders wiederfinden. Und vielen Verbrauchern ist auch oft nicht bewusst, dass sie überhaupt einen neuen Vertrag unterschreiben. Wenn sie also bei ihrem eigenen Anbieter sind, dann geht es manchmal auch um ein Upgrade, das aber dann eine neue Vertragslaufzeit in Gang setzt. Und das stellt sich dann immer erst hinterher heraus.
Sie haben gesagt, versteckte Klauseln oder versteckte Kosten in den Verträgen. Können Sie das irgendwie etwas konkreter sagen, um was es da beispielsweise gehen kann?
Nun, also ein Beispiel, was eben wirklich sehr oft vorkommt, ist, dass Verbraucher meinen, sie haben nur innerhalb ihres bestehenden Vertrages etwas unternommen und dann ist es aber am Ende doch eine Vertragsverlängerung, die auch teilweise eine Teuerung enthält. Und manchmal werden mir aber auch neue Module sozusagen untergeschoben, neue Vertragsbestandteile. Das ist sehr, sehr, sehr vielfältig an der Stelle.
Sie haben jetzt gerade das Stichwort Vertragsverlängerung auch angesprochen. Das ist ja auch was, wenn sich so die Laufzeit eines Vertrages dem Ende nähert. Manchmal bekommt man dann ja auch Anrufe vom Handyanbieter, der dann sagt, na, wollen wir das nicht schon mal verlängern? Wir würden Ihnen da noch dieses oder jenes Angebot machen. Was ist denn da Ihr Ratschlag? Sollte man auf sowas eingehen? Sollte man da gleich am Telefon sagen, yo? Oder was empfehlen Sie da?
Also das ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Wir empfehlen immer, sowohl bei einem Anruf eines Anbieters als auch im Laden, erstmal sich die Sache anzuschauen, Unterlagen mitzunehmen oder am Telefon zu sagen, senden Sie mir das doch mal zu per Post oder per E-Mail. Und dann in Ruhe den neuen Vertrag anzuschauen und uns gucken, passt das noch zu einem, wie sind die Klauseln im Detail und was gibt es eigentlich noch so am Markt. Denn einmal unterschriebene Verträge können nur widerrufen werden, wenn sie online oder telefonisch geschlossen worden sind. Und auch das ist nicht immer einfach, obwohl man hier ja das 14-tägige Widerrufsrecht hat.
Besonders also wenn ich jetzt also im Handyshop oder auf der Straße einen Vertrag unterschrieben habe, dann kann ich den nicht widerrufen?
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den ich hier nochmal mitgeben möchte, weil das nicht immer allen Verbrauchern klar ist. Alles, was ich an Verträgen im stationären Handel abschließe, auch diese langfristigen wie Telefonverträge, Energieverträge, die kann ich nicht widerrufen. Die stehen dann also unter Umständen für 2 Jahre, wenn ich einen Laufzeitvertrag unterschrieben habe, so fest. Und es gibt rechtlich keine Möglichkeit, hiervon wieder loszukommen. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn man im Laden oder auf der Straße angesprochen wird, dass man nie sofort unterschreibt. Es gibt auch gar keinen Grund, einen Vertrag sofort zu unterschreiben. Es gibt immer Bedenkzeit. Ja? Mhm. Selbst, also wenn es ein Tag ist, man kann immer sagen, okay, vielen Dank, ich schaue mir das in Ruhe an.
Und alles und andere ist unseriös, wenn man da gedrängt wird.
Ja, das ist unseriös. Also es dient der Überrumpelung des Verbrauchers, ihn mit 2, 3 attraktiven Fakten, insbesondere einem günstigen Preis, ihn schnell zum Vertragsunterschrift zu bewegen. Und das hat aber dann doch meist einen Haken und man rennt dann dem Ganzen hinterher, versucht, vom Vertrag wieder loszukommen, was meistens nicht funktioniert und rechtlich eben auch kein Anspruch besteht.
Herr Gajek, ich habe immer mal wieder den Hinweis gelesen, man sollte eigentlich, wenn man einen Laufzeitvertrag hat, den auf keinen Fall jetzt sofort verlängern beim Anbieter, sondern eigentlich immer erstmal pro forma kündigen, selbst wenn man eigentlich da bleiben will, weil dann würde man die besseren Angebote kriegen. Ist das tatsächlich?
Das ist leider so, ja.
Das ist tatsächlich
eine dieser Absurdität dieser Welt, dass man erstmal kündigen muss und die da einen riesen Apparat anschieben müssen, dass man einen gescheiten Preis kriegt. Das habe ich auch selber schon erlebt und das hat mir auch der Hotliner gesagt, hören Sie, kündigen Sie erstmal, dann kann ich einen besseren Preis machen.
Etwas absurd.
Unterlagen per Post, also klassischer Briefpost, kriegt man eigentlich nicht, sondern man kriegt die Unterlagen heute per E-Mail. Ich habe also in meiner Erfahrung gemacht, bei einem großen deutschen Netzbetreiber, einem führenden, dass die mir eigentlich, sobald ich was am Telefon angeleitet habe oder online eine E-Mail kriege mit 4, 5, 6 PDF-Dateien angehängt, wo das alles nochmal im Detail beschrieben wird und wo auch ganz klar drinsteht, unter welchen Voraussetzungen und wann ich was widerrufen kann. Und wenn ich mich dann sofort gemeldet habe, sage, will ich nicht, dann hat das auch geklappt. Ich habe auch einen Vertrag bei einem sogenannten Service Provider. Das sind also Unternehmen, die kein eigenes Netz haben, sondern einfach nur Verträge von anderen Anbietern weiterreichen. Da hat mich auch einer angerufen, mir irgendeine Option aufgequatscht. Und ich sagte, will ich vielleicht gar nicht. Sagte, ach, ich buche Ihnen das jetzt mal und wenn Sie nicht wollen, dann melden Sie sich einfach. Das habe ich dann auch getan, habe ich gemeldet, sagt, ich will das nicht. Und dann wurde es auch sofort wieder abgemeldet und per SMS bestätigt. Das ist natürlich für die Frau Henschler sicher ein Albtraum, aber Branchen sitzen sind manchmal schon etwas rau. Das ist schon klar.
Ja.
Was man vielleicht den Hörern empfehlen kann, wenn sie gar keine Ahnung vom Thema haben, frag doch mal im Bekanntenkreis rum. Da gibt es ja auch Leute, die Handys haben. Wie machen die das? Und dann kann man schon schnell erkennen, was da vernünftig ist. Und man sollte auch vielleicht überlegen, bei wem man unterschreibt. Also bei einem großen führenden Netzanbieter, Originalnetzanbieter, ist meiner Erfahrung, ist man meist etwas besser aufgehoben. Und man sollte seine E-Mails, die man von denen kriegt, auch wirklich genau lesen und nicht als Werbung wegklicken. Und wenn einem da irgendwas komisch vorkommt, sofort melden. Und wenn der Netzbetreiber oder Gesprächspartner da nicht mitspielt, gibt es den Verbraucherschutz. Also die Frau Henschler oder wir von Teltarif oder die Kollegen von Heisen helfen da sicher auch ganz gern, dass man das Ganze dann wieder glattziehen kann.
Also Sie haben jetzt gerade den Punkt angesprochen, Service Provider und Netzbetreiber. Also es gibt einmal die Leute, die wirklich die Handynetze betreiben. Das sind die Telekom, das sind Telefonica, O2 und früher E-Plus und Vodafone. Das sind die drei großen Anbieter. Und dann gibt es viele kleine Mobilfunkanbieter, die quasi deren Netze mitbenutzen. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz, was ist da der Unterschied? Die Service Provider sind ja häufig die etwas billigeren Angebote, ist mein Eindruck, ne?
Muss man unterscheiden. Es gibt also nicht mehr sehr viele Service-Provider. Einmal ist es die große Freenet-Gruppe. Bekannteste Marken sind Mobilcom-Debitel, das ist eine Marke. Oder auch unter Klarmobil sind die unterwegs. Oder unter Freenet Mobile vielleicht. Und dann gibt es noch die große Drillisch-Gruppe, wobei 1&1 Drillisch als vierter Netzbetreiber vor den Toren steht, aber noch nicht sendet. Aber Drillisch verkauft sehr, sehr günstige Angebote, meistens im O2-Netz, teilweise auch im Vodafone-Netz. Ganz richtig. Und diese Service-Provider haben sozusagen einen Rahmenvertrag, einen Großeinkaufsvertrag und kaufen zu Großeinkaufskonditionen beim Netzbetreiber Minuten und Daten ein und reichen sie dann mit eigenen Tarifen und eigenen Konditionen, Bedingungen an den Endkunden weiter. Das heißt, wenn einer jetzt, sagen wir mal, bei Mobilcom Debitel einen Vertrag im Telekom-Netz unterschreibt, dann ist er Kunde von Mobilcom Debitel. Und wenn er bei der Telekom anruft, kennen die ihn nicht und können ihm auch nicht helfen.
Herr Matzmann, was würden Sie denn sagen? Ist man tatsächlich bei den großen Netzbetreibern besser aufgehoben und man sollte lieber die Finger lassen von so günstigen Angeboten, also Mobilfunk-Discounter werden die ja auch manchmal genannt, beispielsweise Aldi Talk und Lidl Talk und was es da alles gibt, blau.de, oder ist das eigentlich alles, spielt das keine ganz große Rolle?
Naja, so riesig sind die Unterschiede jetzt zwischen den Netzbetreibern und den Service-Providern nicht. Die Anbieter, die früher berüchtigt waren für schlechten Kundenservice oder dass sie die Kunden über den Löffel balbiert haben, die sind inzwischen ganz gut geworden. Auch da spielt der Wettbewerb eine Rolle. Ich glaube, der viel größere Unterschied ist, Laufzeitvertrag oder Prepaid. Den wenigsten Ärger habe ich bei Prepaid, weil da geht wenig schief. Da habe ich einen festen Betrag, den ich zahle und da ist glasklar, was ich dafür für eine Leistung erhalte. Bei Laufzeitverträgen wird es wesentlich unübersichtlicher. Und ich würde beim Abschluss eines Vertrags immer dazu raten, das online zu machen, weil da kann ich auf sämtliche Unterlagen zurückgreifen. Da habe ich niemanden, der mir ein Ohr abkaut, der mich psychologisch unter Druck setzt. Da ist kein Verkäufer, sondern ich habe es nur mit einer Webseite zu tun. Und dort sind alle Informationen quasi auf dem Silbertablett. Da kann ich alles nochmal nachlesen. Und wenn ich dort schon entdecke, dass der Anbieter Informationen vor mir versteckt, da kann ich woanders hingehen und kann dort schauen, wo man mir diese Informationen dann auch wirklich gibt.
Wunderbar. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Favier aus Darmstadt, der schon eine ganze Weile wartet. Herr Favier, schön, dass Sie da sind und dass Sie in der Leitung geblieben sind. Was ist Ihre Frage?
Hallo. Folgendes. Ich kenne einen Fall in meinem Bekanntenkreis. Die Frau hat einen 24-Monaten-Vertrag mit Handy, mit Smartphone. Und dann hat sie wohl mehr im Internet gewesen, ist sie mehr im Internet gewesen, als datenvolumenmäßig sie dürfte. Dann musste sie jetzt 400 Euro nachzahlen.
Oi, oi, oi. Das klingt ja tatsächlich nicht gut.
Ja, die Frage ist, wenn das Datenvolumen da aufgebraucht ist, kriegt man eine Information oder... Da sagt der Provider nichts und kassiert.
Mhm. Ich frage noch mal ganz kurz nach, hat sie das im Ausland benutzt, dieses Datenvolumen? Nee,
hier in Deutschland.
Hier in Deutschland und das war auch ein deutscher Handyvertrag.
Ja. Ja.
Gut, also das geben wir doch mal an Frau Henschler als Verbraucherschützerin. Sind das Fälle, von denen Sie auch schon mal gehört haben? Und was können Sie dem Hörer raten?
Ja, also man muss natürlich auch hier erstmal wieder in den Vertrag schauen, was ist genau geregelt und auch die Rechnung prüfen. Ging es hier tatsächlich um die Überschreitung des Volumens? In der Regel ist es so, dass man eine Benachrichtigung bekommt, aber die Anbieter sind dazu nicht verpflichtet. Das ist ja wichtig. Es gibt innerhalb der Roaming-Verordnung eine Regelung, dass über die sogenannte Kostenbremse, wenn man also das Telefon im Ausland und zwar weltweit genutzt hat, muss der Anbieter einem bei 59 Euro oder bei knapp 60 Euro einen Cut machen, 50 Euro netto, und informieren, wenn man diese Summe erreicht hat. Und da muss man ausdrücklich sagen, man möchte gern weiter surfen. Witziger oder irrwitzigerweise vielmehr gibt es das in Deutschland bis heute nicht, eine solche Regelung. Das heißt, bei der rein inländischen Nutzung kann es eben tatsächlich passieren, dass solche Rechnungen auflaufen, wenn man laut Vertrag keine Benachrichtigung vom Anbieter bekommt oder sie auch übersehen hat, was ja auch sein kann. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, denn eine Kostenfalle, die man so leicht gar nicht verhindern kann als Nutzer.
Das klingt ja tatsächlich sehr unschön. Herr Favier, ich hoffe, wir konnten Ihnen damit schon mal ein kleines bisschen jedenfalls weiterhelfen.
Ja, ich möchte noch was dazu sagen.
Ja.
Dass es gesetzlich vorgeschrieben wird, dass man informiert wird, pauschal aufgebraucht, ab jetzt kostet die Minute Internet so und so viel. Das gibt es zum Beispiel beim Telefonieren, Call by Call vom Festnetz der Deutsche Telekom. Wenn man ein Call by Call Nummer vorwählt, das wird immer gesagt, kosten 0,08 Cent pro Minute. Und wenn der sagt 0,50 Cent pro Minute, dann legt man gleich auf.
Ja. Herr Gajek, das wäre ja auch was, könnte ich mir vorstellen, was eigentlich eine schöne Vorstellung wäre beim Surfen im Internet, dass man genau weiß, was man da bezahlen muss.
Also, ich bin verblüfft. Normalerweise bekommt man eigentlich eine SMS-Nachricht, wo drin steht, Sie haben jetzt 80% Ihres Volumens aufgebraucht. Und viele Anbieter haben zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, man stoppt dann den Datenbetrieb, es geht nichts mehr. Oder aber es geht mit langsamer Geschwindigkeit weiter. Es gab aber früher auch so eine automatische Zubuchung von einem Zusatzpaket für 1, 2, 3 Euro. Datenautomatik, die man aber auch abschalten konnte. Frage an den Herrn Ferbier, verraten Sie uns, bei welchem Anbieter Ihre Kollegin ist?
Ja, das ist, Vodafone.
Oha. Wenn Sie da nicht klarkommen, können Sie sich gerne an uns wenden über den Deutschlandfunk oder den Telltarif, wie Sie möchten. Und dann schauen wir uns das mal an. Vielleicht können wir Ihrer Kollegin helfen.
Ja, also Herr Favier,
mich an Deutschlandfunk wenden.
Genau, schicken Sie uns eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de und dann schauen wir uns das an und leiten das gerne weiter an den Herrn Gajek und schauen mal, was wir da eventuell Ihnen noch helfen können. Ja, vielen Dank für diese Frage. Bleiben wir noch einen ganz kurzen Moment bei diesem, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist. Sie haben es, Herr Gajek hat es eben gerade gesagt, meist wird dann entweder das Datenvolumen abgeschaltet oder es wird stark gedrosselt. Gibt es da inzwischen auch, ich sag mal, andere Varianten? Ich habe gehört, dass es bei einigen Anbietern es so ist, dass es jetzt gar nicht mehr so stark gedrosselt wird, dass man gar nichts mehr nutzen kann, sondern nur noch auf irgendwie ein Megabit, womit man dann schon auch noch, ich sag mal, halbwegs entspannt im Internet surfen kann. Herr Mansmann, was würden Sie da sagen? Gibt's da auch inzwischen gute Alternativangebote oder sind die noch sehr rar gesät?
Ja, es gab eine Zeit lang mal ein Angebot, das dann auf ein Megabit gedrosselt wurde. Das ist aber inzwischen schon wieder verschwunden. Einfach deswegen, weil wenn ich auf ein Megabit drossel, dann ist der Schmerz für den Kunden so gering, dass er die Drosselung nicht mehr wirklich wahrnimmt und deswegen dann auch kein zusätzliches Datenvolumen bucht, sondern es wird tatsächlich gedrosselt bis zur Unbrauchbarkeit, wo man früher auf 64 Kilobit gedrosselt hat, was schon viel zu wenig war, drosselt man heutzutage teilweise auf 16 Kilobit. Und das ist so wenig, dass nichts mehr funktioniert. Also das Smartphone wartet nur noch auf Daten. Ja, da kann ich, da bekomme ich noch nicht mal mehr meine WhatsApp-Textnachrichten.
Das ist schlechter als ein Telefonmodem früher in den 90er Jahren doch eigentlich, ne?
Ja, und genau das soll es ja sein. Das soll so schlecht sein, dass der Kunde sagt, das ertrage ich nicht länger, ich bezahle jetzt, damit es wieder funktioniert. Darauf bauen die.
Gibt es denn auch echte Datenflatrates inzwischen und was muss man für sowas bezahlen?
Ja, die gibt es auch, aber die sind dann relativ teuer. Das fängt irgendwo bei 50, 60 Euro an. Das kann, je nachdem, was das für ein Vertrag ist, was dann noch an Leistungen außenrum ist, bis knapp unter 100 Euro pro Monat gehen. Dafür habe ich dann eine echte Datenflatrate. Aber das ist natürlich dann auch ein stolzer Preis. Mhm.
Ja, Herr Gajek, Sie wollten an der Stelle, glaube ich, auch noch kurz was ergänzen.
Richtig, also die Flatrates gehen bei O2, die haben die günstigsten Angebote bei 30, 40 Euro los. Und bei der Telekom sind wir bei 80 Euro in Magenta XL und Vodafone hat ähnliche Preise. Aber was ich bisher erlebt habe, wie ich dem Herrn Javier schon gesagt habe, normalerweise kriegt man eine SMS, wenn ein Datenpaket droht abzulaufen. Nun gibt es viele Leute, die längst vergessen haben oder verlernt haben, was eine SMS ist. Das ist diese Textnachricht, die vom Netzbetreiber kommt und wo kein kommerzieller Unternehmer hinten dran steckt, außer dem Netzbetreiber. Die meisten Leute kennen wahrscheinlich nur noch WhatsApp oder andere Messenger. Man sollte immer diese SMS-Nachrichten sich angucken und verstehen. Die haben schon einen Sinn, dass man da nicht unnötig in die Falle tappt. Es gibt auch Tarife, wo ganz bewusst nach dem Ende des Volumens abgeschaltet wird, was vielleicht gar keine schlechte Lösung ist. Mir fällt jetzt gerade ein Anbieter an, der den irren Namen Frank hat, der einfach 4 Gigabyte anbietet für 10 Euro und Telefonie ist auch mit drin. Und danach macht er erstmal Cut, wenn der Nutzer dann nicht ganz gezielt auf eine Webseite geht und sagt, ja, ich brauche jetzt aber noch was und buche danach. Mhm. Das kann man bei den meisten Tarifen machen.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz über die Frage Handynetze sprechen. Es war ja einer der Tipps, dass man sich eigentlich auch zuerst mal überlegen muss, welches Handynetz will ich denn haben. Gibt es da immer noch gute und schlechte Netze oder nähern die sich alle inzwischen sehr an, Herr Mansmann?
Also da gibt es eine ganz klare Rangfolge. Es werden ja immer wieder Tests gemacht von verschiedenen Institutionen. Da geht in der Regel die Telekom als Sieger hervor, ganz knapp auf den Plätzen gefolgt vom Vodafone. Dann kommt eine große Lücke und dann kommt Telefonica. Telefonica ist also im Vergleich zu den beiden anderen Netzbetreibern ist das Netz erheblich schlechter ausgebaut, obwohl das der Merger ist aus zwei Netzen. Also sie haben zwei Netze verschmolzen.
E-Plus-Netz
und das O2-Netz. Ja. Aus zwei mäßigen Netzen wird halt nicht automatisch ein gutes Netz. Das weist noch erhebliche Lücken auf.
Aber heißt
ist aber
das
regional
dann,
ganz unterschiedlich.
Ich wollte gerade fragen, heißt das, das Telekom-Netz ist dann tatsächlich auch das Nonplusultra, was Sie allen Leuten empfehlen würden? Oder kommt es dann schon auch noch drauf an, wie es bei mir zu Hause aussieht?
Es kommt darauf an, A, wie es bei mir zu Hause aussieht und B, wo ich unterwegs bin. Wenn ich immer an den gleichen Plätzen bin, dann weiß ich ganz genau, welche Netze dort gut und schlecht sind. Wenn ich viel unterwegs bin, bin ich natürlich mit einem insgesamt gut ausgebauten Netz besser beraten. Und wenn ich hauptsächlich in Ballungszentren unterwegs bin, dann ist zwischen den Netzen kein großer Unterschied. Die großen Unterschiede, da wo die Qualität reinkommt, das sieht man dann auf dem Land, wie dort in der Fläche der teure Ausbau gemacht worden ist. Und da sehen halt Telekom und Vodafone erheblich besser aus.
Auf den Netzausbau kommen wir gleich nach den Nachrichten noch mal etwas genauer. Wir haben jetzt noch einen Hörer in der Leitung, Herr Erdahl aus Hamburg. Was ist Ihre Frage, Herr Erdahl?
Ja, meine Frage ist, ich hatte vor etwa 5 Jahren einen Handyvertrag über Internet abgeschlossen gehabt. Damals war der Preis 19,90 €, 1 Gigabyte Internet und Telefonie Flat. Und dann irgendwann mal wurde der Preis, hat sich dann verdoppelt. Und dann habe ich Ende letztes Jahr, also Ende November, habe ich dann per Fax den Vertrag gekündigt. Und dann dazu bekam ich dann keine Rückmeldung. Und dann habe ich 2 Monate später nochmal ein Schreiben verfasst und dazu bekam ich auch keine Rückmeldung. Und dann daraufhin habe ich 2-mal angerufen. Die haben gesagt, die hätten angeblich per E-Mail zu mir die Kündigungsbestätigung zurückgeschickt. Aber was ich nicht bekommen habe.
Also Sie haben mehrfach jetzt gekündigt, aber bis jetzt keine Bestätigung, dass das wirklich angenommen ist, außer am Telefon.
Genau. Und dann auch am Telefon nur haben Sie so mündlich gesagt. Und dann jetzt habe ich vor 2 Tagen, was Sie für letzten Monat von mir abgebucht haben, habe ich den von der Bank wieder zurückholen lassen. Also was macht man in solchen Fällen?
Ja. Ja, die Frage geben wir dann noch gleich an Frau Henschler als Verbraucherschützerin. Kommt das häufiger vor, dass Verträge quasi, dass Kündigungen gar nicht richtig angenommen oder bestätigt werden? Und was kann der Herr Erdahl da machen?
Ja, also das ist eine Schilderung, die wir gewissermaßen tagtäglich bei uns in der Beratung so hören und betrifft das eingangs von mir schon mal geschilderte Problem des Kundenservices, weil Verbraucher ja auch sehr, sehr verunsichert sind, wenn sie eine Kündigung wegschicken oder einen Widerruf und davon nichts hören. Man muss wissen, dass eine Kündigung rechtlich wirksam ist, wenn man sie weggeschickt hat. Ja, also es braucht keine Bestätigung oder kein Okay des Anbieters. Trotz allem weiß man nicht, ob sie angekommen ist und viele Anbieter führen tatsächlich auch den Vertrag einfach sofort, als wäre nichts gewesen. Deshalb, ja, was raten wir? Zuallererst die Kündigung am besten auf mehreren Wegen versenden, also per E-Mail, per Post und ja, notfalls auch nochmal per Anruf nachfragen. Und ja, und wenn dann weiter und natürlich immer die Einzugsermächtigung mitkündigen, sofern man eine erteilt hat, sodass der Anbieter auch wirklich gezwungen ist, fortan keine Beträge mehr vom Konto abzubuchen. Alles andere wäre sogar strafbar, wenn das weiter passiert. Und wenn das alles nicht hilft und der Anbieter sich durchstellt, dann kann man es im Grunde nur wiederholen. Was wir eben sehr oft feststellen, ist, wenn zum Beispiel wir als Verbraucherzentrale uns einschalten oder andere Verbraucher, die zum Anwalt gehen, wenn also
einen Brief mit einem offiziellen Briefkopf beim Anbieter ankommt, dann reagieren sie. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, Verbraucher sind hier wirklich vielfach alleingelassen.
Das ist tatsächlich relativ unschön. Herr Erdahl, im Zweifelsfall wenden Sie sich auch an Ihre zuständige Verbraucherzentrale dann in Hamburg, würde ich empfehlen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie auf dieses wichtige Thema angesprochen haben, was ja offenbar viele Leute betrifft. Bei uns geht es heute rund um das Thema Datenvolumen, Flatrates, Kostenfallen, mobil, günstig telefonieren und surfen. Und zugeschaltet sind mir weiterhin meine Expertinnen und Experten Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen, Urs Mansmann vom Technikmagazin CT und Henning Gajek vom Online-Magazin Telltarif.de. Und mein Name ist Stefan Römermann. Vor den Nachrichten haben wir über den Netzausbau gesprochen. Worüber wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema 5G, also das neue Handynetz, der neue Handynetzstandard 5G. Herr Gajek, vielleicht erklären Sie mal kurz, was stelle ich mir eigentlich darunter vor? Was bringt mir das als Nutzer?
Also 5G steht für fünfte Generation. Wir haben ja bei 2G digital angefangen. GSM kennt man vielleicht den Standard, die allerersten Handys. Und die konnten vor allen Dingen sprechen und ganz langsam Daten. Dann hat man gemerkt, das ist zu langsam, man braucht eine andere Technik. Jetzt mal auf 3G verfallen im Jahre 2000. Und da konnte man dann mit 384 Kilobit pro Sekunde übertragen.
Was 3G war das, was man UMTS auch nennt, ne?
Genau. Das konnte man dann also 384 Kilobit übertragen, was auch nicht so toll war. Und dann hat man dieses 3G ein bisschen aufgebohrt. Und das nannte man dann HSPA oder HSDPA. Und da konnte man dann so 10, 20 Megabit übertragen. Und dann hat man gesagt, Leute, das reicht alles nicht, wenn wir wirklich Videos übertragen wollen, Filme, Fußballspiele und so weiter. Dann müssen wir 4G machen, was man auch LTE nennt, Long Term Evolution, langfristige Entwicklung.
Das ist das, was jetzt die meisten Handys tatsächlich unterstützen, kann man, glaube ich, sagen.
Was die meisten Handys haben sollten. Es gibt auch noch sehr viele Kunden, die noch kein LTE-fähiges Handy haben und denen sei geraten, an dieser Stelle unbedingt mal über ein Upgrade oder Update nachzudenken. Wenn man jetzt aber nicht nur Handys versorgen will, sondern auch Modems, Sensoren, wie zum Beispiel die Mülltonne, die geleert werden will oder das Paket, was verschickt wird, dann ist das LTE-Netz überlastet. Und dann hat man einen neuen Standard sich ausgedacht, den man 5G nennt, wo man auf einem Quadratmeter 1 Million Geräte theoretisch ansteuern kann. Das ist eine gigantische Zahl, aber wenn in Zukunft alles vernetzt sein wird, dann wird man das schon brauchen können. Und man hat außerdem gelernt, dass für bestimmte Dinge, zum Beispiel Fernsteuerungen, autonomes Fahren und so weiter, muss das Netz noch viel, viel schneller sein. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt, dann muss auch eine Antwort kommen. Oder wenn ich jetzt Tischtennis spiele, dann muss ich ja, wenn ich meinen Schläger bewege, muss ich den Ball ja treffen. Und wenn aber ich den Ball, den Schläger bewege, aber der Schläger in Wirklichkeit sich erst dann bewegt, wenn der Ball schon weg ist, ist es blöd. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, 5G. Die Technik ist jetzt langsam am Kommen.
Herr Mansmann, 5G ist im Kommen. Wie steht es um den Netzausbau da bisher? Wie weit sind die schon ausgebaut? Und brauche ich das jetzt schon? Brauche ich ein Handy, das das unterstützt? Und brauche ich einen Vertrag, der das unterstützt?
Ja, gerade gestern hat die Telekom eine große Zahl 5G-Basisstationen in Betrieb genommen, hat in vielen Bereichen erstmals eine 5G-Abdeckung hergestellt. Vorher war es nur punktuell. Das war so gewissermaßen ein Pilotprojekt in ein paar Städten, ein paar Basisstationen. Jetzt sind es, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12.000 5G-Basisstationen, die Telekom in Betrieb genommen hat. Ich gehe mal davon aus, dass Vodafone da auch nicht untätig bleibt. Und der Netzausbau kommt jetzt, es geht jetzt los, die ersten Geräte sind verfügbar. Allerdings ist es für den Anwender jetzt noch nicht ganz so entscheidend, wirklich bei 5G dabei zu sein. Der Leistungsträger im Netz ist bis auf Weiteres erstmal noch LTE, also 4G.
Also auf LTE sollte man unbedingt setzen. Herr Gajek hatte eben ja schon gesagt, man sollte, viele Leute haben halt auch noch quasi Handys, die nur UMTS unterstützen oder auch Handyverträge vielleicht, die nur UMTS unterstützen. Da gibt es ja tatsächlich jetzt auch mittelfristig Probleme, weil UMTS-Stationen, also diese 3G-Stationen, die werden jetzt abgebaut, habe ich gelesen. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist ganz simpel. Die Frequenzen werden gebraucht. Die UMTS-Technik ist relativ langsam. Das heißt, hat eine schlechte Frequenzökonomie. Da stecke ich viel Frequenz rein und bekomme wenig Leistung raus. Deswegen wird das UMTS-Netz abgeschaltet. Stattdessen wird 4G und 5G da drauf geschaltet, sodass ich dort mehr Leistung rauskriege. 3G ist einfach eine veraltete Technik, die brauche ich nicht mehr. Trifft natürlich die Leute, die noch 3G-Handys haben, die keinen 4G können, die müssen jetzt tatsächlich umsteigen. Also jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo ein 3G-Gerät so technisch veraltet ist, dass es in Zukunft dann in Kürze nicht mehr benutzbar ist.
Wunderbar. Noch ein anderes Thema, über das wir auch bisher noch gar nicht gesprochen haben oder nicht wirklich ausführlich gesprochen haben, ist das Thema Roaming, also die Handynutzung im Ausland. Nun sind wir Corona-bedingt alle vermutlich etwas weniger im Ausland unterwegs. Aber Frau Henschler, vielleicht trotzdem lassen Sie uns da noch mal kurz drauf schauen. Sind da Dinge, die sich jetzt vielleicht auch geändert haben? Ich könnte mir vorstellen, wenn Großbritannien nicht mehr EU-Mitglied ist, dass das vielleicht auch Auswirkungen auf die Roaming-Regeln hat.
Also bis jetzt haben uns dazu wirklich noch keine Nachfragen erreicht. Ich glaube, hier war die Corona-Zeit einfach für die Stille verantwortlich. Daher denke ich, müssen wir jetzt die Reisesaison abwarten, was hier zu erwarten ist.
Herr Geier, können Sie eventuell was zu den zur Frage sagen, inwiefern beispielsweise Großbritannien zukünftig noch von diesen...
Es gibt ja diese Übergangsfrist bis Ende 2020, da wird Großbritannien noch behandelt, als ob es noch in der EU wäre. Wenn es aber zum harten Brexit kommen sollte, ist rein theoretisch denkbar, dass bestimmte Netzbetreiber sagen, so, England ist jetzt genauso schlimm wie Takatuka-Land und dann nehmen wir jetzt einen Preis von, was weiß ich, 1-2 Euro die Minute. Momentan weiß man das noch nicht so genau. Wenn wir uns den englischen Markt angucken, dann ist die Deutsche Telekom an British Telekom beteiligt und die wird vielleicht sagen, komm, das machen wir dann doch nicht. Und Vodafone ist ja ein englischer Konzern, die ja in Deutschland ganz gut Geld verdienen. Die werden sich vielleicht auch überlegen, ob sich das antun. Aber rein theoretisch ist denkbar, dass aus irgendwelchen politischen Gründen jetzt ein Signal gesetzt wird und dass England sehr, sehr teuer wird. Man müsste dann oder man bekommt dann beim Einreisen ins englische Netz eine SMS. Die sollte man genau durchlesen. Da steht ganz klar drin, welcher Tarif für einen gilt. Und diese SMS kann man sich aufheben und kann auch im Streitfall sich darauf berufen. In der SMS stand drin, das hat so und so viel gekostet. Aber es heißt auf jeden Fall informieren und aufpassen.
Selbst wenn man in Deutschland unterwegs ist, kann es ja durchaus passieren, dass man sich, ich sag mal, versehentlich in fremde Netze einwählt. Mir ist das jetzt neulich in der Eifel passiert. Da ist das, glaube ich, nicht so dramatisch, weil es ein belgisches Netz war. Herr Mansmann, ist das trotzdem was, wo man vielleicht auch aufpassen muss, wenn man vielleicht in den Alpen unterwegs ist?
Ja, in dem Moment, wo ich an die Schweizer Grenze komme, muss ich sehr gut aufpassen, weil die Schweiz als eins der ganz wenigen europäischen Länder nicht in die EU-Roaming, unter die EU-Roaming-Vorschriften fällt. Es gibt noch eine zweite Gruppe von Ländern, da gehört die Schweiz eigentlich dazu, das ist Norwegen, Island, Liechtenstein. Nur die Schweiz hat diese Vereinbarung, aus welchen Gründen auch immer, niemals umgesetzt, sodass bei der Schweiz die EU-Roaming-Richtlinie nicht gilt und dort gelten teilweise sehr hohe Preise. Und da ist es vollkommen unübersichtlich. Es gibt Anbieter, die behandeln die Schweiz wie ein EU-Land und es gibt andere Anbieter, die behandeln die Schweiz als Nicht-EU-Land und dann wird es richtig teuer.
Also da sollte man genau aufpassen und im Zweifelsfall, wenn man im Grenzgebiet wandert, lieber das Roaming ausschalten.
Richtig, an der Schweizer Grenze würde ich das tatsächlich empfehlen, dort das Roaming auszuschalten. Und wenn ich es nutzen will, unbedingt diese SMS, die eben Herr Geier ansprach, diese Roaming-Informations-SMS durchlesen. Und da muss man aufpassen, die kommt manchmal etwas verspätet. Es ist nicht direkt nach dem Grenzübertritt gleich die Information da. Wenn das erst 2 Stunden später kommt, ist die Katastrophe vielleicht schon passiert.
Okay, wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Kromer-Mack aus Reutlingen. Und Sie haben eine Frage, die auch mit dem Roaming zusammenhängt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja?
Ja, guten Tag.
Guten Tag, was ist Ihre Frage?
Ja, ich fahre mit dem Auto immer wieder in die Schweiz oder nach Österreich oder manchmal auch Großbritannien. Und ich stehe vor der Entscheidung, ob ich ein GPS-Gerät für das Auto kaufen soll oder die Google Maps als GPS benutze auf dem Handy.
Also als Navigationsgerät das Handy nehmen oder doch lieber ein separates Gerät, wo halt die Straßen eingespeichert sind, wegen der Kosten für die Roaming-Gebühren.
Richtig,
dann auch.
Ja,
Herr Mansmann oder Herr Gajek, wer mag darauf antworten?
Ja, kann ich machen.
Ja, Herr Gajek.
Also Google Maps gehören ja zu Android, Sie können aber Google Maps auch mit einem iOS, also einem Apple-Gerät benutzen. Und Google Maps bietet die Möglichkeit, sogenannte Offline-Karten zu laden. Das heißt, Sie können in Deutschland, wo Sie noch Ihren Datentarif haben, können Sie die Karte für das Zielgebiet schon runterladen und verbrauchen dann kein Datenvolumen. Wenn Sie sich ein getrenntes Navigationsgerät für das Auto kaufen, haben Sie das Problem, dass das Kartenupdate dort entweder gar nicht oder nur selten oder nur für teuer Geld gibt. Da haben Sie also nichts dadurch gespart, während Google Maps beispielsweise immer top aktuell sind, weil die ja permanent ihre Daten aktualisieren. Das heißt, wenn Sie also nicht irgendwie ganz spezielle Anforderungen haben, ist wahrscheinlich Google Maps die bessere Lösung. Wenn Sie wandern gehen wollen, könnte auch ein Programm wie Komoot mit K-O-M, zweimal O-T, interessant sein, weil da die Karten genauer sind. Mhm. Aber dran denken, während der Fahrt nicht zu viel am Handy rumspielen, sonst könnte das unter Umständen noch ein Bußgeld geben und das wäre nicht so zu empfehlen.
Ja, ja, Frau Krummer-Mack, ich hoffe, wir konnten Ihnen damit ein kleines bisschen weiterhelfen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht noch eine Nachfrage an Herrn Gajek. Wie viel Datenvolumen verbraucht denn eigentlich diese Kartennavigation? Ist das sehr viel oder hält sich das eher in Grenzen? Ist das so auf
hält sich eigentlich schon in Grenzen. Es kommt natürlich darauf an, was man für einen Tarif hat. Also wenn man dann einen normalen deutschen Tarif hat, wo er EU inklusive ist, sollte das eigentlich kein Problem darstellen, weil einfach das deutsche Datenvolumen auch im Ausland gilt. Wobei ab einer gewissen Menge, es gibt es dann so Grenzen, die nennt man Fair Use Policy, aber das trifft den normalen Touristen ja gar nicht zu. Das ist erst dann der Fall, wenn man jetzt längere Zeit, 3, 4, 5 Monate im Ausland bleibt. England wäre dann, wenn es aus der EU draußen ist, vielleicht ein Sonderfall. Die Schweiz wäre auch ein Sonderfall. Dazu muss man wissen, dass die Telekom die Schweiz als EU-Mitgliedsland sozusagen betrachtet und bei den Prepaid-Tarifen zumindest die Daten inklusive hat, aber die Gespräche verrückterweise nicht. Aber es gibt auch Länder wie zum Beispiel Monaco, was kein EU-Mitglied ist, was die wenigsten wissen, oder Andorra ist das gleiche Problem. Also auf jeden Fall, wie schon vorhin erwähnt, die SMS beim Grenzübertritt anbieten.
Ja, im Nachbarstudio ist mein Kollege Thomas Meinert eingezogen und der hat für uns die Hörerfragen im Blick. Herr Meinert, was kommen denn da für besonders häufig für Fragen oder Anmerkungen?
Ja, Fragen nach günstigen Tarifen für wenig Telefonierer. Wir haben jetzt schon viel über Datenvolumen, viel Volumen gesprochen. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, ich brauche nur ganz wenig. Da habe ich die Prepaid-Karte und selbst die telefoniere ich in einem Jahr nicht ab. Die 15 Euro, die da drauf sind, dann wird mir die Nummer gesperrt, weil ich nicht telefoniere. Also kann ich da dann das wieder aufladen und vielleicht mir das überschüssige Guthaben auch wieder auszahlen lassen?
Ja, Herr Mansmann, was würden Sie für solche Kunden empfehlen?
Ja, auch für solche Kunden würde ich einen Prepaid-Vertrag empfehlen. Was man machen kann, das ist bei O2 und Vodafone möglich, dass ich durch einen jährlichen Dauerauftrag, beispielsweise von 15 Euro Aufladung, dort dafür sorge, dass immer wieder rechtzeitig eine Aufladung passiert, sodass die mir nicht die Karte womöglich unbemerkt sperren. Und wenn ich sie brauche, stelle ich dann fest, holla, das funktioniert nicht.
Aber wenn ich dieses 15 Euro gar nicht verbrauche, sind die dann am Ende weg oder kann ich mir die dann auszahlen lassen irgendwann?
Nein, die sind nicht weg. Ich habe einen Anspruch drauf, dass ich mir am Vertragsende das auszahlen lassen kann. Man muss es erstmal da liegen lassen, solange der Vertrag läuft. Bei den meisten Anbietern, einige erlauben sogar während des Vertrags eine Auszahlung des Guthabens. Bei O2 ist das, glaube ich, der Fall. Andere lassen das nicht zu. Aber spätestens, wenn ich den nicht mehr brauche, kann ich mir dieses Restguthaben dann erstatten lassen.
Okay, das ist doch ein guter Tipp.
Die nächste Frage. Die Vergleichsportale. Bringen die was? Geben die eben auch für bestimmte Nutzerprofile gute Tipps, gute Hinweise? Und vor allen Dingen beinhalten diese Vergleichsportale nicht nur die direkten Anbieter, also die großen, die wir ja kennen, sondern es gibt ja auch viele Subanbieter, die dann die Netze der großen Anbieter nutzen, aber ihre eigene Vertragsgestaltung machen.
Ja, Herr Gajek ist da jetzt, fürchte ich, etwas befangen, weil Teltarif natürlich so ein Vergleichsportal auch anbietet. Deswegen gebe ich die Frage jetzt mal lieber an Frau Henschler. Was würden Sie denn sagen? Ist es sinnvoll, so Vergleichsportale zu benutzen und worauf sollte man im Zweifelsfall da achten?
Ja, also solche Vergleichsportale sind natürlich ein unheimlich nützliches Instrument, sich in diesem gigantischen Dschungel aus Tarifen und unterschiedlichen Gestaltungen durchzufitzen und helfen da in der Tat, was ja die Frage des Hörers vor allem ist. Wir empfehlen mehrere Portale zu nutzen, denn die Portale, einige, die großen vor allem, arbeiten auch mit einigen Anbietern zusammen und es ist nicht immer gewährleistet, dass auch wirklich alle Anbieter und Tarife hier drin sind, wovon aber viele Nutzer ausgehen. Das heißt, ich kriege unter Umständen bestimmte Anbieter und Tarife gar nicht angezeigt, weil die eben einfach nicht gelistet sind beim Portal.
Und manchmal einzelne, ich sag mal, als empfohlen oder so nach oben gestellt.
Genau, also hier gibt es auch schon lange die Forderung der Verbraucherzentralen, dass hier mehr Transparenz her muss. So richtig haben wir das bis heute leider nicht gesehen, dass also die Anbieter, die Vergleichsportalanbieter, es sind ja auch Anbieter, muss man wissen, eben sagen, dass sie mit Werbung bezahlt sind oder dass bestimmte Anbieter da auch eben Geld bezahlen, um zu erscheinen. Das ist eine wichtige Sache. Hier fehlt die Transparenz. Oder wie ist der Algorithmus der Anbieter? Wie ermitteln diejenigen die Treffer, die Suchergebnisse.
Aber unterm Strich würden Sie sagen, es sind sinnvolle Angebote. Man sollte nur als eines dieser Portale benutzen.
Genau, aber noch einen wichtigen Hinweis, unbedingt dann beim Anbieter direkt den Vertrag abschließen und nicht über den, zum Beispiel Check24 oder Verivox sind ja auch so Portale, nicht also den Vertrag über die abschließen, sondern sagen, ach, jetzt habe ich ja einen Anbieter, bin ich auf dessen Seite und buche dort direkt.
Und jetzt scheint die Verbindung gerade weg zu sein. Aber ich glaube, die Frage ist auch an der Stelle, im Wesentlichen beantwortet gewesen. Kommen wir zur nächsten Frage,
ja, Thomas. Und das ist eine Nachfrage, die kommt von Herrn Schwarz. Er sagt, der günstigste Tarif nützt mir ja nichts, wenn ich nicht erreichbar bin, weil ich kein Netz habe. Anders gefragt, geben denn die Vergleichsportale auch die Netzabdeckung an?
Ja, Herr Mansmann oder Herr Gajek, in dem Fall kann ich, glaube ich, Sie fragen, kann man bei Ihnen dann auch sehen, wie gut die Netzabdeckung dann ist?
Also es gibt Netzabdeckungskarten von den Netzbetreibern. Wir selbst haben also keine Netzabdeckungskarten, das wäre ja gar nicht zu leisten. Und die Karten von den Netzbetreibern kann man schon nehmen, wenn man einfach Folgendes tut, dass man einfach beispielsweise 4G einschaltet und dann mal 3G einschaltet, das kann man auf diesen Karten machen. Und dann einfach mal davon ausgeht, dass wenn eine 4G-Versorgung da ist, dass dann auch eine 2G-Versorgung da ist. Also immer sozusagen den schwierigsten Fall annehmen. Oder wenn ein Netzbetreiber eine Indoor-Versorgung ankündigt, dann kann man davon ausgehen, dass es Outdoor, also sprich draußen geht. Aber ob es dann Indoor geht, weiß man auch nicht.
Also eigentlich Indoor heißt im Haus, Outdoor heißt dann draußen und das ist auf diesen Karten differenziert.
Genau. Und wenn man da völlig ahnungslos in das Thema einsteigen möchte, könnte es interessant sein, sich eine Prepaid-Karte des gewünschten Netzes zu besorgen und einfach mal durch die Gegend zu fahren, mit Kollegen zu reden, mal in den Keller zu gehen, in die Garage und im Arbeitsplatz und einfach zu testen. Und wenn man merkt, nee, das ist es doch nicht, dann nimmt man die Prepaid-Karte des nächsten Netzes und probiert das aus. Und dann sollte man nach 3-4 Wochen ungefähr ein Ergebnis haben. Vielleicht ein ganz spannender Tipp noch. Viele Handys haben heute 2 Sockel für 2 SIM-Karten, Dual-SIM genannt. Mhm. Da kann man sich durchaus 2 Karten reintun und dann hat man einfach ein Reservenetz. Wenn Netz A nicht geht, dann hat man Netz B, das vielleicht geht. Und damit kommt man in vielen Situationen dann schon ganz gut durch.
Ja, das ist doch auch ein guter Tipp. Handys mit 2 SIM-Kartenplätzen. Thomas Reinhardt, die nächste Frage.
Die Netzausbaumöglichkeiten oder Fähigkeiten der Anbieter, das interessiert mich ja auch, wenn ich was abschließe, gerade wenn ich in einem Bereich bin, wo es so gerade mal so geht. Ein Hörer hat es ganz zu Anfang der Sendung auf den Punkt gebracht. Wir haben in Deutschland 3 schlechte Netze statt ein gutes. Wird sich jetzt etwas ändern in ländlichen Gebieten? Und wenn, wie kann ich das erfahren, wo es bei mir passiert?
Herr Mansmann, was sagen Sie dazu?
Na, die Bundesnetzagentur fängt ja jetzt an, allmählich eine Druckkulisse aufzubauen, was den Netzausbau angeht, und hat den Netzbetreiber daran erinnert, dass sie auch mit der Ersteigerung von Frequenzen Verpflichtungen zur Versorgung eingegangen sind. Und diese Verpflichtung eben an vielen Stellen auch gerissen haben, das heißt nicht erfüllt haben. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn die Bundesnetzagentur auf diesem Weg bleibt und den Druck noch erhöht, dass die Anbieter dann lieber das Geld in den Netzausbau stecken, weil das ja auch gegenüber der Konkurrenz besser ist, als am Ende womöglich hohe Bußgelder zu bezahlen für nicht erfüllte Verpflichtungen.
Mhm. Die nächste Frage. Unerwünschte Werbung ist ein Thema bei mehreren Mailschreibern und auch bei einem Anrufer aus Salzgitter. Er sagt, sein Vertrag läuft bald aus und er bekommt dann immer Anrufe, er sollte doch da mal was ändern und sich entscheiden. Und man droht so ein bisschen indirekt auch, dass er Nachteile hätte, wenn der Vertrag ausläuft und er sich nicht anbieten würde, was zu ändern oder nicht reagieren würde. Also diese kleine Drohung zwischendurch und die unerwünschte Anrufwerbung.
Ja, Frau Hentschler, die Anrufe, dass man doch seinen Vertrag jetzt verlängern könnte und sollte, da sind die Anbieter relativ penetrant. Manchmal hatte ich auch selber den Eindruck. Ist das auch das, was sich bei Ihnen in der Beratung widerspiegelt?
Ja, natürlich ist das auch ein großes Thema, diese Anrufe. Also grundsätzlich erstmal solche Anrufe des eigenen Anbieters sind zulässig im Rahmen der Vertragsdurchführung. Man kann diesen aber widersprechen und sagen, für die Zukunft möchte ich das nicht mehr, dann dürfen die nicht mehr stattfinden.
Muss ich dem schriftlich widersprechen oder ist das auch, wenn ich den Leuten am Telefon sage, ich möchte nicht mehr angerufen werden, dass sie sich daran auch halten müssen?
Ja, an sich ist das formlos möglich und somit auch mündlich oder fernmündlich, aber am Ende muss man es nachweisen können. Und deshalb, also wenn es jedenfalls zum Streit kommt, und deshalb ist natürlich empfehlenswert, hier auf den E-Mail-Weg oder Postweg oder was auch immer etwas Nachvollziehbares zurückzugreifen, dass man das also irgendwie verschriftlicht hat, das ganze Anliegen. Ja, ansonsten diese Penetranz ist natürlich irgendwie auch nur ein Trick, um den Kunden zu halten. Ich hatte vorhin schon gesagt, auf solche Dinge soll man sich nicht einlassen, sondern sagen, schicken Sie mir gerne Ihr Angebot und ich werde mir das anschauen und mich dann wieder an Sie wenden. Hier sollte man durchaus auch Größe am Telefon besitzen, sich selbstbewusst dagegen wenden, denn die Anrufer sind sehr psychologisch sehr versiert und wissen genau, wie sie die Leute rumkriegen zum Vertragsabschluss und da ja lieber einen Stopp sind und sagen, ich komme auf Sie zu.
Das klingt doch nach einem guten Tipp. Ja, kommen wir vielleicht zur Schlussrunde. Herr Gajek, wenn Sie unseren Hörern jetzt vielleicht noch, ich sag mal, ein oder zwei Tipps zum Thema Handyverträge oder Vertragsverlängerungen Ähnliches mit auf den Weg geben müssen. Die ein, zwei wichtigsten Tipps, die Sie vielleicht auch immer wieder Ihren Freunden sagen, was wäre das?
Umfassend informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Durchaus mal in einen Laden reingehen und mit denen mal reden, aber nichts unterschreiben. Auch im Bekanntenkreis mal ein bisschen rumhören oder vielleicht auch im Internet mal in einschlägigen Foren sich ein bisschen umschauen. Einfach mal ein Gefühl zu bekommen und auch mal selbst in sich hineinzuhören, was mache ich mit dem Handy eigentlich, wofür brauche ich das und was habe ich so erlebt. Und bin ich mit meinem bisherigen Anbieter zufrieden, dann bleibe ich da. Und ist er mir auf die Nerven gegangen, dann sage ich, nö, da gehe ich zu einem anderen Anbieter. Allerdings bei einem Wechsel dran denken, man kann die Rufnummer mitnehmen, das kostet jetzt nur noch 6,82 Euro. Die Preise wurden von der Bundesnetzagentur drastisch gekürzt, früher waren es 30 Euro. Das wären so die Möglichkeiten und immer einen Plan B haben, dass wenn ein Kommunikationsweg ausfällt, gerade jetzt während Corona, dass man noch einen zweiten Weg hat und dass man alle wichtigen Kontakte informiert, wenn ein Kommunikationsweg wegen Vertragswechsel oder Abschaltung oder sowas unterbrochen sein könnte, ja, dass man wichtige Kontakte nicht verliert.
Das klingt doch nach einem guten Tipp. Herr Mansmann, haben Sie vielleicht auch noch ein, zwei ganz kurze Tipps, die Sie allen Leuten mit Handyverträgen auf den Weg geben würden?
Ja, ganz kritisch den eigenen Bedarf abschätzen, überlegen, was brauche ich wirklich, was soll mir der Anbieter liefern, was muss er mir liefern und auch überlegen, brauche ich wirklich einen Postpaid-Vertrag, täte es nicht auch ein Prepaid-Vertrag. Prepaid-Verträge sind halt viel günstiger und haben viel geringeres Kostenrisiko.
Frau Hentschler, auch Ihnen noch die Möglichkeit, ein, zwei der wichtigsten Tipps noch mal kurz zusammenzufassen.
Vertragsangebote gründlich prüfen, günstige Preise hinterfragen, niemals sofort unterschreiben oder am Telefon ja sagen, sondern immer erstmal sich das Angebot über Nacht also mit nach Hause nehmen und überschlafen und das Angebot zu prüfen, zu checken.
Wenn sich alle daran halten würden, dann würde Ihnen viel Arbeit erspart bleiben, könnte ich mir vorstellen.
In der Tat.
Damit geht
aber das wäre auch schade.
Damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Vielen lieben Dank an meine Expertinnen und Experten, an Katja Hentschler von der Verbraucherzentrale Sachsen, an Urs Mansmann vom Technikmagazin CT und an Henning Gajek vom Online-Magazin Teltarif. Danke an die Kollegen in der Regie und in der Technik und am Hörertelefon. Und vielen Dank natürlich auch an die vielen Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen beteiligt haben. Nächste Woche heißt es dann bei Marktplatz: Tampon, Binde oder Tasse, welches Menstruationsprodukt passt zu mir? Ein Thema, was auch für viele Männer interessant ist. interessant sein dürfte, die da nämlich eine ganze Menge dazulernen könnten. Kommenden Donnerstag wieder um 10 nach 10 hier im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Britta Mersch am Mikrofon. Und wenn Sie gerade ohnehin nichts Besseres vorhaben, dann bleiben Sie doch einfach dran. Im Anschluss nach den Nachrichten läuft hier nämlich gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher, die ich Ihnen auch gern ans Herz lege. Heute mit meiner Kollegin Britta Fecke und bei ihr geht es heute unter anderem um das Gebäudeenergiegesetz. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.